Was mich immer wieder herausfordert, ist die Endlichkeit und die Vergänglichkeit. Ich möchte einfach die Zeit jetzt stoppen. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe auch keinen Bock, älter zu werden. Ich finde das überhaupt die größte Zumutung und die größte Unverschämtheit, dass wir da keine Kontrolle haben und einfach irgendwann sterben. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und die Lebenszeit nach hinten wird immer kürzer. Und es wird ja auch nicht unbedingt die bessere Zeit, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Wenn man dann ein Zipperlein nach dem anderen oder man krank wird oder die Freunde sterben oder was auch immer. Diese ganze scheiß Vergänglichkeit, mit der komme ich nicht klar.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch diesmal bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Psychologin, Podcasterin und Buchautorin Stefanie Stahl. Eine Frau, die mit dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, den in Deutschland erfolgreichsten psychologischen Ratgeber aller Zeiten abgeliefert hat. Seit 2017 steht das Buch auf Nummer 1 der Spiegel-Jahres-Bestsellerliste und hat sich inzwischen fast 3 Millionen Mal verkauft. Heute ist Stefanie aber auch als Podcasterin extrem erfolgreich. Zum einen mit dem Format Stahl aber herzlich und zum anderen mit So bin ich eben, den sie gemeinsam mit ihrem Psychologiekollegen Lukas Klaschinski produziert. Wir sprechen über den Segen einer glücklichen Kindheit, frühe und prägende Schicksalsschläge, Empathie, Versagensängste, die Auswirkungen von Testosteron auf die männliche Psyche, die Vor- und Nachteile des Lebens als Selbstständige und die Frage, wieso die Selbstreflexion aus uns allen bessere Menschen macht. Stefanie Stahl verrät, warum es ihr so schwer fällt, allein zu sein, wieso sie einer extremen Freizeitorientiertheit frönt, weshalb es vor allem Männern auch heute noch so schwer fällt, mit ihrer eigenen Verletzlichkeit in Berührung zu kommen und wieso sie beim Schreibprozess zu ihrem Erstlingswerk So bin ich eben eigentlich für immer alles hinschmeißen wollte. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Stahl.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Stefanie Stahl, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke für die Einladung.
Du bist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Psychologinnen Deutschlands. Wann ist bei dir zum ersten Mal das Bedürfnis gewachsen, die Psyche der Menschen zu verstehen?
Ganz, ganz früh. Ich habe mir schon als Kind oft darüber Gedanken gemacht, warum der eine so handelt, der andere so, warum die einen eher fleißig sind, die anderen eher faul und so weiter und so fort. Und dann hat meine Mutter, da war ich 15, da kam die Psychologie heute raus. Also da erschien die zum ersten Mal und meine Mutter hat sich auch immer so für psychologische Themen interessiert und hat die abonniert. Und dann habe ich die immer verschlungen wie die Bravo, wie andere wie Bravo, obwohl die Bravo habe ich früher auch gelesen, so ist es nicht. Genau, und das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert und ich hatte schon immer so das Gefühl, dass wir Menschen nicht so besonders unterschiedlich sind und dass wir irgendwie eine gemeinsame Struktur haben, ähnliche Motive. Ich habe schon sehr früh für mich so reflektiert, dass es doch sehr viel darum geht, geliebt und anerkannt zu werden. Das war auch schon so in der Jugend, habe ich mir halt darum Gedanken gemacht und so. Und deswegen ist das schon so ein ganz, ganz tiefes Interesse bei mir.
Ist das Leben grundsätzlich einfacher oder komplizierter, wenn du als Psychologin die Verhaltensweisen deiner Mitmenschen so viel besser deuten kannst als der Normalo wie ich? Weil das ist ja klar, dass man da gar nicht immer rauskommt. Das ganze Leben ist ja voller Psychologie. Also allein jede Interaktion hat ja psychologische Komponenten. Ist es teilweise einfacher, weil man besser sich einstellen kann oder ist es manchmal auch anstrengend und schwieriger?
Also ich finde es grundsätzlich einfacher. Es ist ja auch nicht so, dass ich den Leuten in die Köpfe schauen kann. Das wollen wir auch mal ganz klar festhalten. Aber natürlich kann ich mich nach Feierabend auch nicht dümmer machen, als ich bin und krieg vielleicht ein bisschen mehr mit als andere, beziehungsweise kann es vielleicht ein bisschen besser sortieren. Und das kann man ja auch so als Menschenkenntnis bezeichnen und das macht es natürlich schon einfacher. Heißt aber auch nicht, dass ich immer richtig liege. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die das Glück einer guten Kindheit hatten. Und Kinder jetzt, die aus glücklichen Kindheiten kommen, die entwickeln nicht unbedingt immer so ganz feine Antennen. Ganz einfach, weil sie sich sicher fühlen. Ich musste als Kind nicht ständig gucken, wie ist Daddy heute drauf, wie ist Mami gelaunt, wie muss ich heute sein, damit es keinen Ärger gibt. Das haben ja viele Menschen, die jetzt aus schwierigen Kindheiten kommen, die haben das ganz, ganz früh gelernt. Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so. Und dann kann es mir auch passieren, dass mir einfach Dinge gar nicht auffallen oder entgehen, die anderen Leuten vielleicht auffallen, die keine Psychologen sind. Einfach, weil die sehr geschult darin sind, immer diese Antennen draußen zu haben. Nur jeder von uns läuft natürlich immer auch Gefahr gewisser Projektion. Das heißt, auch wenn ich diese Antennen entwickelt habe, heißt es auch nicht immer, dass ich richtig liege, sondern manchmal Menschen zu schnell und zu viel, ich sag mal, Böses unterstelle, weil ich das ja, wenn ich aus einer schwierigen Kindheit komme, auch prinzipiell ein bisschen eher erwarte. Unser Gehirn berechnet ja von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. Und wenn ich schon viel Schlechtes erlebt habe, berechnet mein Gehirn auch entsprechend mehr negative Erwartungen, weil das Gehirn kann ja nur auf vergangene Erfahrungen zurückgreifen bei seinen Berechnungen. Insofern hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Antenne finde ich ein schönes Bild, das ist das eine. Natürlich ist es sehr wichtig in deinem Beruf eine gewisse Empathie zu haben. Also ohne Empathie wäre es sehr schwer als Psychologin. War denn diese Empathie schon als Kind da? Weil du sagst, klar, so diese extreme Sensibilität, dass man Schwingungen mitbekommt, oh, da sind jetzt Bad Vibrations am Horizont, das war nicht nötig, war wegen der glücklichen Kindheit. Aber diese Empathie, hast du die schon früh gespürt oder hat sich das immer mehr aufgebaut?
Ja, also Empathie entwickelt man ja, wenn die Eltern empathisch sind. Das ist ja auch eins der wichtigsten Kriterien für Erziehungskompetenz, ist ja Feinfühligkeit, respektive also eben Empathie, dass die Eltern in der Lage sind, sich in die Kinder einzufühlen, ihre Gefühle richtig zu lesen und damit ihre Gefühlsentwicklung auch richtig zu begleiten. Und dadurch lernt das Kind dann eben Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen zu bekommen, die Gefühle zu fühlen, irgendwann auch regulieren zu können. Und wenn man Zugang zu all seinen Gefühlen hat, dann fühlt man sich schon mal ziemlich ganz und lebendig. Hm. Und diese Gefühle brauche ich aber eben auch, um mich in andere einzufühlen. Weil wenn mir jetzt eine Freundin erzählt, sie wäre jetzt ganz traurig, weil sie gerade eine schwere Krise zum Beispiel hat mit ihrem Ehepartner oder so, dann muss ich kurz in mich selber hineinfühlen, wie wäre das für mich, wie fühlt sich eine schwere Krise an, wie fühlt es sich an, unglücklich zu sein in der Beziehung, um mit ihr mitfühlen zu können. Also die Einfühlung in andere verläuft ja immer über den Kontakt zum eigenen Gefühl. Und das hängt viel von der Erziehung ab, allerdings auch von unseren Genen, wie immer. Ja, es gibt Menschen, die haben halt ein bisschen weniger Einfühlung schon von der genetischen Struktur aus. Sie sind so ein bisschen auch distanzierter vom Typ her. Macht sich auch oft schon im Kindesalter bemerkbar, sind nicht unbedingt die Kuschelkinder oder so, aber haben vielleicht ein wahnsinnig waches und reges Interesse an allen möglichen technischen Fragen oder so. Und die anderen kommen schon mit so einem harmoniebedürftigeren und kuscheligeren Wesen und viel Gefühl so auf die Welt. Also es ist immer auch ein bisschen beides, ne?
Ja. Und wie oft ertappst du dich dabei, dass du, ohne es zu wollen, anfängst, dein Gegenüber zu analysieren? Ich rede natürlich nicht von deinem Inner Circle, von den Menschen, mit denen du eh sehr eng zusammenarbeitest oder die du gut kennst. Aber man lernt ja auch immer wieder neue Leute kennen. Und da ist es ja, glaube ich, mit deiner Profession manchmal schwierig, das nicht automatisch im Kopf rattern zu lassen. Was hat er denn oder die denn für Päckchen zu tragen? Oder?
Ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht, dass da ein großer Unterschied ist zu anderen Menschen. Ja. Weil wir haben ja immer den Wunsch, jemand anders einordnen zu können, weil wir brauchen ja sehr viel Sicherheitsgefühl. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass andere Menschen das weniger tun als ich. Und besonders aktiv analysieren tue ich auch nicht. Ich kriege halt mit, wenn jemand vielleicht ein bisschen schräg drauf ist, das kriegen andere aber auch mit. Ich kriege sicherlich ein bisschen schneller mit als andere, ob jemand eher sehr überangepasst ist oder eher überabgegrenzt. Das merke ich natürlich schnell, aber dafür brauche ich auch nicht lange zu analysieren. Das sehe ich einfach, das höre ich, wie er sich ausdrückt oder sie. Und ich mache mir da auch nicht so einen Riesenkopf drum, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich muss mich nicht ständig anstrengen. Ich bin sowieso, ist auch ein Geschenk meiner Kindheit, ziemlich authentisch. Ich gebe mir auch nicht immer totale Mühe, anderen zu gefallen. Ich versuche schon nett zu sein, auf jeden Fall. Ich schon ein freundlicher, zugewandter Mensch sein, aber ich muss nicht ständig meine Gegend abchecken und analysieren. Ich kann mich
klare glaub, Ansage, gut, Steffi.
Gut zurücklehnen ja, und einfach den Abend genießen, ja.
Ja, ja, braucht jeder. Nun ist es ja so, dass wir alle, ohne es zu wollen, schnell auch Urteile fällen. Natürlich nicht jetzt über tiefenpsychologische Fragen, aber wir checken unser Gegenüber ab und haben dann schnell eine Meinung. Fällt es dir mit dem Wissen, was du hast, ist ein bisschen leichter, das zu stoppen und Leuten erstmal grundsätzlich unvoreingenommener gegenüberzutreten als wieder der Normalo, der eben nicht so viel Expertise hat? Oder bist du da genau auch wir alle in dieser Falle, dass man schnell erstmal so sein eigenes Ohr, ne, so eine Checkliste hat und okay.
So ist also das. Ich glaube, ich bin, oder das wurde mir auch schon so zurückgemeldet, dass ich nicht besonders bewertend wäre, ja, also dass ich nicht schnell werte. Und ich denke, da ist auch schon was dran, weil durch meine ganze Erfahrung, berufliche Erfahrung, weiß ich eben, wie schnell man auch daneben liegen kann oder dass man erstmal wirklich etwas verstehen muss. Und es gibt so einen schönen Spruch, alles verstehen heißt alles verzeihen. Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel so ein Frauentyp begegnet, den ich einfach auf Anhieb unsympathisch finde, nämlich die distanzierte Zicke, so sage ich es jetzt mal, unangenehm, dann denke ich aber in einem mit, die hat es mit Sicherheit nicht leicht gehabt früher. Ne? So wird keiner wirklich freiwillig, ja. Und so, und dann lasse ich so stehen und versuche ja vielleicht aus dem Weg zu gehen. Aber ich weiß eben, dass Menschen, die schwierig sind oder mir schwierig vorkommen, in der Regel auch immer nicht aus leichten Verhältnissen stammen. Und deswegen bin ich da insgesamt, würde ich mal sagen, relativ gutmütig.
Ich muss innerlich schmunzeln. Wir haben zwei Ärzte im Freundeskreis und leider ist es tatsächlich so, dass manchmal wir es nicht unterdrücken können, doch mal medizinisch um Rat zu fragen. Wie oft passiert dir das als Psychologin, dass du auf Partys dann doch mal zur Seite genommen wirst? Und Steffi, ich weiß, du kannst jetzt hier keine Quick-Analyse machen, aber ich habe da ein Problem. Passiert das häufiger oder hast du da auch klare Grenzen gezogen und hast gesagt, ich möchte ehrlich gesagt im Privatleben, wenn es nicht unbedingt sein muss, da jetzt nicht auch mal drüber reden, über diese Themen?
Tatsächlich passiert es mir eigentlich nicht oft. Also ich kann nicht behaupten, dass die Leute mich beiseite ziehen und sagen, da. Eigentlich jetzt nicht so.
Nö. Okay.
Freundin oder Freunde schon, aber dafür sind Freunde ja auch da. Das mache ich ja auch umgekehrt. Ja. Wobei ich eben feststelle, je älter man wird, desto weniger Probleme tauchen auf. Also früher haben wir viel mehr über Probleme geredet, weil, was weiß ich, wieder scheiß Beziehung oder keine Beziehung oder berufliche Existenzängste oder nicht den richtigen Job gefunden oder keinen Bock aufs Studium, whatever. Ja, es gibt ja immer so viel. Und je älter die Menschen werden, zumindest in meinem Umfeld, ich muss auch sagen, mein Freundeskreis, der auch nicht so klein ist, also in meinem Freundeskreis sind viele Menschen, die doch psychisch auch ziemlich stabil sind. Das heißt, irgendwann hat man sich doch ganz gut gesettelt, hat auch so die Beziehung gefunden und denkt jetzt auch nicht mehr darüber nach, sich nochmal zu trennen und hat seine Schäfchen sozusagen im Trockenen und dann wird das einfach auch weniger, stelle ich fest, dass man überhaupt über Probleme redet.
Nun bist du nicht nur Psychologin, Psychotherapeutin, du bist auch sehr erfolgreiche Buchautorin und hast gleich zwei Hit-Podcasts am Start. Zum einen Stahl, aber herzlich und So bin ich eben, den du gemeinsam mit Lukas Klaschinski machst. Wie schaffst du das? Klar, ist eine Klischeefrage, aber trotzdem drängt sie sich mir auf. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil ich als Podcaster merke schon, es ist schwer, eine Folge pro Woche immer zu produzieren mit dem ganzen anderen Dingen, die man als Journalist und Redakteur so macht im Alltag. Wie schaffst du das zeitlich, organisatorisch, aber auch mental? Weil es ist ja auch herausfordernd. Du hast ja jetzt auch, sind ja teilweise auch anstrengende Themen, also wo man auch wirklich immer mal wieder so auch schlucken muss und das ist ja nicht mal eben so rausgeschüttelt.
Also ich habe ja für beide Podcast-Redaktionen. Das heißt, ich mache das ja nicht alles selbst. Nehmen wir mal Stahl, aber herzlich. Da mache ich ja wirklich psychotherapeutische Gespräche mit den Leuten und da kann man mir direkt dabei zuhören. Und ich habe eine Redaktion, die zum Beispiel die Leute castet. Warum casten? Wir brauchen natürlich ein bisschen Mischung an Problemen. Kann nicht immer dasselbe Problem sein. Jemand muss so sprechen können, dass er gut verständlich ist. Das Problem darf nicht so heavy sein, dass man sofort sagt, das ist einfach für dieses Format viel zu krass und so weiter und so fort. Und dann kommen die Leute meistens dann zu mir in meine Praxis nach Trier. Und ich bin auch nicht groß gebrieft. ich kriege so ein paar Zeilen von der Redaktion, kommt, weil er unbedingt mal die Beziehung zu seiner Mutter klären möchte, oder kommt, weil gerade eine große Lebenskrise hat, whatever. Also so drei Sätze, mehr brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich am liebsten alles im Gespräch erfahre. Und dann rede ich ja mit den Leuten. So, dann ist das ja wie so ein Erstgespräch. Nur, dass das Erstgespräch auch das Letztgespräch ist, weil ich halt nur ein Gespräch mache. Aber was ich in diesem Gespräch halt tue, ist, ich finde die roten Fäden. Also ich finde heraus, worum geht es hier wirklich und was müsste der oder die Betreffende tun, um aus der Nummer rauszukommen. So.
Und das kannst du auch natürlich in deinen Alltag als Psychotherapeutin, als Psychologin gut einbauen, wie du sagst, die kommen dann zu dir in deine Praxis. Das ist natürlich schon mal sehr gut, ne? Für die Zeitplanung.
Genau. Und bei So Super. Bin ich eben, da spreche ich ja mit Lukas über alle möglichen unterschiedlichen psychologischen Themen, die weder er noch ich uns immer direkt aus dem Ärmel schütten können. Das heißt, da haben wir auch eine Redaktion, die uns das ein bisschen vorbereitet, die uns so ein Skript, meinetwegen, sagen Sie mal, Panikattacken oder so, ja, wo da einfach schon ein paar Fakten zusammengetragen sind in dem Skript, so dass wir einfach auch vorbereitet sind. Aber wir machen das nicht selber, die ganze Vorbereitung. Ich mache ja auch nicht den Schnitt und so weiter und so fort.
Nee, das ist schon klar.
Insofern ist das schon okay vom Aufwand.
Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich schätze dich so ein, dass du natürlich für das brennst, was du tust. Das ist deine Leidenschaft. Du lebst das, was du schon seit Kindheit liebst. Insofern ist es ja auch keine Last. Aber manchmal ist man ja auch ein bisschen in der Gefahr, wenn man das besonders toll findet, dass man sich so ein bisschen verliert und immer mehr an sich zieht und immer mehr auch Projekte macht. Da brauchen wir uns aber bei dir keine Sorgen machen.
Ja, aber das geht bei mir. Also ich erzähle immer wieder, und das ist auch absolut die Wahrheit, ich bin schon auch ziemlich freizeitorientiert. Also ich bin überhaupt kein Workaholic, und diese leichte angeborene Faulheit verhindert einfach auch, dass ich mich überlaste.
Nun hast du gesagt, nicht zu krasse Themen sind erwünscht. Das ist dann auch schwierig, wenn die Hörerinnen und Hörer überfordert werden. Wie oft ist es dir denn in den letzten Jahrzehnten passiert, dass du wirklich schlucken musstest, dass du merktest, wow, das ist jetzt schon so heftig, dass ich das selber erstmal verdauen muss? Weil man muss ja lernen, als Psychologin und als Psychotherapeutin auch eine Distanz aufzubauen, weil man ja sonst irgendwann zerbricht von diesen ganzen schlimmen Dingen, die da auf Menschen eingeprasselt sind. Hattest du das mal, dass du wirklich schlucken musstest? Oder
ich habe das immer wieder. Ich habe das immer wieder. Also auch im Stahl, aber herzlich Podcast und auch sonst, die Leute erzählen schon schlimme Geschichten. Und ich bin immer wieder so traurig, wie schlimm manchmal Eltern einfach auch sein können, was sie ihren Kindern alles antun, welche Verletzungen, welche Gemeinheiten, welche Grobheiten. Und das macht mich dann auch traurig. Und das ist eben diese Empathie, da fühle ich dann auch wirklich mit. Aber, und das ist ja das Gute als Psychologin, fühle ich mich ja nicht so hilflos, weil ich kann denen ja auch wirklich was sagen und ich kann denen wirklich ganz gute Sachen mit an die Hand geben, wie sie es schaffen können, sich zum Beispiel von dieser schwierigen Kindheit zu distanzieren und das nicht alles so zu sich zu nehmen. Also zu sich nehmen heißt, dass man sich mit Glaubenssätzen identifiziert, die eben in solchen Kindheiten ja auch entstehen, wie ich bin wertlos, im schlimmsten Fall, ich darf nicht leben. Solche Glaubenssätze gibt es ja alles. Und da habe ich ja gute Möglichkeiten als Psychotherapeuten, da auch zu helfen. Und dadurch verliere ich mich auch nicht so darin, weil ich weiß, ich kann helfen und dann können die wieder ein gutes Stück auch weitergehen, beziehungsweise auch da nochmal anknüpfen. Das sage ich auch öfter in Stahl, aber herzlich, pass mal auf. Wir sind jetzt hier im Bereich Trauma angelangt. Kann dir, wie gesagt, jetzt die roten Fäden geben, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es wäre wahnsinnig sinnvoll, wenn du dich dann auch nochmal um einen Therapieplatz bemühst, um eine Traumatherapie und so weiter. Ja, und dadurch nehme ich das nicht so sehr mit nach Hause.
Medien lieben Superlativen und ich habe dich ja auch mit Superlativen anmoderiert, weil man es auch überall liest, erfolgreichste und bekannteste Psychologin Deutschlands. Ist dir das eher lästig? Siehst du das mit einem Lächeln oder findest du es sogar auch ganz schön?
Ich bin da stolz drauf. Ja, also das wäre doch gelogen jetzt, oder?
Ja, hast du, finde ich,
das wollen
ja,
wir
ne,
doch
weil
nicht.
Es ist ja,
Lügen
einige machen ja
nicht.
So.
Natürlich bin ich da stolz drauf. Aber mir schön. Ist es selbst nicht immer so präsent, weißt du? Ich wohne ja hier in Trier. Und ist ja meine Wahlheimat.
Du bist ja eigentlich ein Hamburger Dern, ne? Ich bin ja ein Hamburger Jung, also du bist ja in Hamburg geboren, noch aufgewachsen.
Ja, genau, genau. Ich mag auch Hamburg super gerne, aber ich bin hier zum Studium gelandet und bin hier irgendwie auch nicht mehr weggekommen.
Du geht aber schlimmere Orte als Trier. Ich war auch schon mehrfach da.
Ich liebe hier, ich liebe die Mosel, ich liebe die Eifel, ich liebe den Hunsrück, ich liebe die Nähe zu Luxemburg. Also das ist für mich immer noch so ein bisschen wie Urlaub hier. Und das heißt, mir ist das gar nicht auch immer so präsent. Ich meine, das wäre mir jetzt auch nicht präsenter in Berlin wahrscheinlich, aber es ist ja nicht so, dass man ständig angesprochen würde. Ich glaube, einige erkennen mich zwar, aber trotzdem bin ich kein Fernsehgesicht. Ich bin jetzt nicht Thomas Gottschalk, ja.
Also, ich glaube, viele kennen dich von den Büchern, von den Bestsellern, ne? Aber sie haben halt dein Gesicht dazu nicht vor Augen. Das ist das, glaube ich, das Glück dabei. In dieser schrecklichen Situation, dass du eine Prominente bist. In Deutschland erfüllt jeder Dritte einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das finde ich eine ganz schön heftige Zahl. Wobei das Wort Depression dann ja heutzutage auch gerne mit Burnout umschrieben wird. Warum schrecken auch heute in deinen Augen immer noch zu viele Menschen davor zurück, sich helfen zu lassen, sich in Behandlung zu geben, wenn es ihnen psychisch schlecht geht? Warum ist das immer noch so ein Tabuthema? Was bröckelt? Gott sei Dank, es ändert sich was, aber es ist immer noch ein weiter Weg, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob es so ein Tabuthema ist. Ich glaube eher, es tut tierisch weh, sich das selber erstmal einzugestehen. Und das gilt für alle schwierigen Themen. Also es tut echt weh, sich einzugestehen, dass man vielleicht so ganz schmerzhafte Gefühle hat, die immer wieder hochkommen von früher. Deswegen halten sich ja auch Millionen Menschen dauerbeschäftigt, einfach um diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Ist auch übrigens vielleicht ein Grund, warum ich so gut freizeitorientiert sein kann, weil ich muss mich nicht permanent beschäftigt halten, um mir selber aus dem Weg zu gehen. Es tut tierisch weh, sich einzugestehen, ey, ich habe hier echt ein Suchtproblem. Es tut weh, sich einzugestehen, scheiße, ich komme wirklich nicht mit meinen Kindern zurecht oder was auch immer, ja. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Problem. Und das zweite ist, bis ich da mal einen Therapieplatz bekomme. Und dann muss ja auch noch jemand sein, der mir wirklich weiterhelfen kann. Vielleicht auch so ein gewisser Pessimismus, ob einem wirklich auch geholfen werden kann. Das spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Und natürlich, da gebe ich dir recht, in manchen Kreisen auch noch, ey, ich habe doch nicht was am Kopf, ich habe doch keinen psychischen Knack oder so. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Das sind halt nicht so unbedingt meine Kreise, nicht meine Blase, aber natürlich gibt es davon auch noch eine Menge Leute, ja.
Wenn
ich das mal hinzufügen darf, ich kenne unheimlich viele Leute, mehr Männer als Frauen und auch eher ältere Männer, die wirklich nie auf die Idee kommen würden, sich selbst mal echt zu reflektieren, sich zu hinterfragen, irgendwo in die Tiefe zu gehen, aber meistens eben auch, weil sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit einfach nicht in Berührung kommen wollen. Das ist für Männer noch ein ganz großes Tabuthema. Das fällt Frauen leichter.
Also du meinst, das ist tatsächlich diese große Angst, in sich hineinzuhorchen, deswegen auch die große Angst, mal Stille zu ertragen, sich nicht abzulenken, weil du hast ja auch in deinen Büchern immer wieder auch betont, wie wichtig es ist, sich den Emotionen auch zu stellen, den eigenen und die eigene Psyche, sich nicht selbst zu unterdrücken, aber das machen eben viele Menschen. Würdest du sagen, das ist wirklich, wie du schon eben erwähnt hast, die Angst, dann auch die Abgründe zu erspüren und das herauszufinden, was eigentlich schief bei einem selbst läuft?
Es ist die Angst vor Schmerzen und die Unlust vor Schmerzen. Also wir haben ja eigentlich nur vier psychische Grundbedürfnisse. Und unser viertes psychisches Grundbedürfnis lautet, dass wir uns am liebsten gut fühlen.
Logisch.
Und unguten Gefühlen, also wie Trauer, wie Angst, wie Hilflosigkeit, Schamgefühle und so weiter und so fort, gerne vermeiden. So. Das ist was zutiefst Menschliches, diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Wer hat schon Lust auf Angst? Wer hat Lust auf Schmerz? Wer hat Lust, sich beschämt zu fühlen? Kein Mensch. Das heißt, es ist natürlich auch so ein menschlicher Impuls. Aber wenn ich da bestimmte Gefühle, die einfach in mir schlummern und irgendwie auch chronisch sind, wenn ich die immer wieder vermeide, dann kann ich sie eben auch nicht verarbeiten und sie steuern mich permanent aus dem Hintergrund. Ich bin dann sozusagen die Sklavin meines Gefühlslebens, weil ich mich dann ja auch nicht wirklich frei entscheiden kann.
Und das macht, glaube ich, auch, muss nicht immer sein, es gibt immer Ausnahmen, aber es kann auch dich krank machen. Nicht nur die Psyche kann krank werden, das kann sich ja auf den ganzen Körper negativ abfärben, oder? Wenn man das über Jahre unterdrückt und nie aufarbeitet, dann bahnt sich das, glaube ich, auch einen Weg durch andere Kanäle, ne? Dass man dann Krankheiten bekommt. Oder ist dir das zu pauschalisiert?
Das kann passieren, kann aber auch nicht passieren. Ich kenne psychisch total verkorkste Leute, die ihr Leben lang gesund bleiben, und kenne genügend Leute, die psychisch gut aufgestellt sind und krank werden. Also, dass jede Krankheit jetzt irgendeine psychische Ursache hätte, halte ich auch für absolute Küchenpsychologie. Das stimmt einfach nicht. Zum Beispiel bei Krebserkrankungen, da gibt es so viel Forschung drüber. Und nicht eine Studie hat einen Zusammenhang zwischen Psyche und Krebs nachgewiesen. Und auch, ich sag mal, meine ganze Alltagsbeobachtung nicht. Also wenn man ein gewisses Alter erreicht, kennt man doch so und so viele Leute, die mal einen Krebs bekommen oder vielleicht sogar dran sterben, und andere, die keinen bekommen. Und schon wenn man seinen normalen Verstand anschaltet, merkt man, dass diese Rechnung einfach nicht aufgeht, ja. Und natürlich kann es krank machen, indirekt, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zu hoher Blutdruck und so weiter. Es kann krank machen durch Schlafstörungen, es kann krank machen, weil man vielleicht auch ungesünder lebt, etc. pp. Da gibt es natürlich Zusammenhänge. Aber als ich vor vielen, vielen, sehr vielen Jahren studiert habe, wurde noch sehr viel unter psychosomatische Erkrankungen subsumiert, wovon heute gar keine Rede mehr ist. Na, Migräne, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Neurodermitis und was nicht noch alles, wurde damals noch als psychosomatisch bezeichnet, und da wurde ein psychischer Zusammenhang postuliert. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Da muss man vorsichtig sein.
Nun hast du ja schon gesagt, dass immer noch viel mehr Frauen nicht davor zurückschrecken, in sich hineinzuhorchen und eben auch zum Psychologen zu gehen, eine Psychotherapie zu machen. Da frage ich mich, ist das immer noch, sind das die Nachwirkungen des Patriarchats? Immer so dieses, ein richtiger Mann, der kennt keine Trauer, der kennt keinen Schmerz, auch wenn sich das sehr platt anhört. Ist das immer noch der Grund, oder hat es andere Gründe in deinen Augen, dass es zwar sich auch ein bisschen verändert? Ich glaube, die junge Generation wird da auch inzwischen offen bei dem Thema, aber viele scheuen ja diesen Schritt, gerade bei den Männern.
Also ich denke, das hängt viel mit der Kindererziehung zusammen, dass Jungs halt früher dahingehend erzogen worden sind, dass ein Indianerherz keinen Schmerz kennt und dass ein Junge nicht weint und dass ein Junge tapfer ist und dass Jungen halt ganz früh lernen, sich für schwache Gefühle zu schämen. Denn zu Freude und Aggression haben Männer durchaus zum Beispiel guten Zugang. Das ist erlaubt. Oder viele Männer, die meisten Männer, sagen wir mal so. Und bei Mädchen, die durften das schon immer viel mehr. Also das war einfach leichter. Und das hat sich jetzt aber verändert. Die Erziehung auch bei Jungs hat sich sehr, sehr verbessert. Und deswegen sind viele aufgeschlossener. Ich glaube, einen Einfluss hat aber auch das Testosteron. Weil das Testosteron bei Männern irgendwie dazu zu führen scheint, erstmal zu einem besseren Selbstwertgefühl per se. Jo, wieso? Ist alles gut? Ist alles gut? Fühl mich in Ordnung.
Nee, also ich weiß genau, was du meinst. Also die Männer versuchen das halt immer alles so, ne, wegzulächeln und ach, was soll das? Ist doch alles Pipifax, ne? Was?
Ja, aber ich glaube, zum Teil ist es für die auch so. Also ich glaube, das Testosteron macht da schon auch was aus. Aber natürlich sind Männer letztlich auch verletzlich, und diese Verletzlichkeit, das ist schambesetzt bei vielen Männern. Und ich kenne so viele Männer, also als Psychotherapeutin, aber auch aus dem Privatleben, die sowas von erfolgreich sind und sowas von coole Typen und oft auch noch gut aussehen, scheiße eloquent sind, also wirklich die absoluten Oberkracher, die aber irgendwie Bindungsangst haben, also die sich einfach nicht richtig einlassen können, beziehungsweise immer nur für kurze Zeit und dann trennen sich wieder oder sie sind ständig untreu, bla bla bla. Und die im tiefsten Inneren, und zwar, jetzt kommt's, ohne dass sie es selber wissen, so ein Gefühl in sich tragen von, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, und daraus resultiert dann auch ihre Bindungsangst. Aber die überhaupt keinen richtigen Zugang zu diesem Gefühl haben, weil sie sich total identifizieren eigentlich mit ihrem äußeren Erfolg. Und tatsächlich nicht merken, dass im tiefsten Inneren noch was anderes ist, das sie aber aus dem Hinterhalt heraus ganz schön steuert, vor allen Dingen in ihrer Beziehungsgestaltung.
Aber dieses Gefühl, was ja bei vielen Menschen tief verankert ist, egal ob Mann oder Frau, bin ich genug, diese große Frage, und bin ich gut genug für den Job, den ich mache, etc. pp., bin ich gut genug für die Beziehung, die ich führe. Würdest du sagen, dass das dann schon meistens aus der Kindheit kommt? Oder gibt's auch Menschen, die einfach das in der DNA haben, diese tiefen Selbstzweifel? Weil ich glaube, das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Natürlich hat es bei vielen tiefenpsychologische Ursachen, die in der Kindheit meistens beruhen oder daherkommen, aber ich glaube, einige sind einfach dann doch unsicher in ihrem Wesen.
Ja, ich würde auch sagen, beides. Also sehr viel kommt aus der Kindheit, aber es gibt Menschen, die auch per Gen mehr an sich zweifeln. Oder eben auch, was man ja auch nicht vernachlässigen darf, die sind vielleicht ganz liebevoll erzogen worden und die Eltern haben morgen fast alles richtig gemacht, aber vielleicht hat mindestens ein Elternteil selbst so viele Selbstzweifel. Und sowas färbt ja auch ab, diese Vorbildfunktion, wo man sich dann so unbewusst mit dem Vater, der vielleicht erfolgreich ist, aber trotzdem immer wieder unter Versagensängsten leidet, oder der Mutter, die sehr zögerlich immer wieder ist und sehr in der Defensive lebt, irgendwie identifiziert, ne? Unbewusst.
Absolut richtig, da kann ich mich zum Beispiel sehr gut drin erkennen. Also für mich war es ein langer Ritt, Selbstbewusstsein zu lernen. Das meine ich gar nicht als Vorwurf, weil die Eltern können ja auch nichts dafür, aber meine Eltern waren beide nicht selbstbewusst und das hat sich natürlich sehr auf mich abgefärbt. Also ich habe mich dann teilweise als selbst als Teenager nicht getraut, mal Leute was zu fragen, anzusprechen. Das war so in mir verankert, also ich weiß genau, wovon du sprichst. Das ist ein teilweise großer Schatten, der da über einem liegt. Steffi, dein Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, das war zwischen 2015 und 2022 ununterbrochen in den Bestsellerlisten. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig recherchiert ist. Bitte, du schüttelst den Kopf.
Das ist bis heute zum 7. Mal Jahresbestseller.
Also
seit 2016 bis heute jedes Jahr Jahresbestseller.
Also es ist der absolute Oberknaller. Es ist dein bislang kommerziell größter Erfolg. Ist es auch der Erfolg, der dir persönlich bis heute am tiefsten im Herzen ist? Oder hast du da einen anderen Darling? Weil du sagst, klar, dieses Buch hat sehr viel verändert, hat mich nochmal ganz anders auf den Radar gebracht. Aber auf eine andere Arbeit oder auf andere Sachen bin ich eigentlich in mir drin noch stolzer als auf dieses Buch.
Also wenn ich ehrlich bin, mag ich alle meine Bücher.
Das geht ja gar nicht, Steffi.
Sonst hätte ich sie ja nicht geschrieben, oder? Ich schreibe nicht
logisch
und sage, das ist doof und gebe das ab.
Nein,
würde ich ja nicht machen.
Das meine ich aber auch nicht. Jeder hat ja so im Herzen so seinen absoluten, klar, es sind alles deine, in Anführungsstrichen, Babys, du liebst sie alle, es sind alle was Besonderes, aber trotzdem, wenn man ehrlich ist, es gibt immer persönliche Favoriten.
Ja, das Kind in dir, das ist schon super. Ich habe, ja, es gibt auch das Jein-Buch, was ich geschrieben habe über Bindungsangst, finde ich, ist mit Abstand das witzigste Buch. Also das habe ich irgendwie so cool geschrieben, weil die Thematik das auch hergibt. Also das Jein, Bindungsangst erkennen und bewältigen. Es gibt auch noch vom Jein zum Ja. Da bin ich schon sehr viel gefühliger mit dem Bindungsängstlichen. Das Jein ist ziemlich frech geschrieben und das finde ich ziemlich witzig, auch zum Teil von den Formulierungen. Das mag ich auf der Ebene am liebsten. Und das Wer wir sind, das ist so, da habe ich ja wirklich so den Bauplan der Psyche erarbeitet. Das ist schon so ein bisschen wie Lebenswerk, muss ich sagen.
Nun finde ich sehr faszinierend, dass du für das Nachfolgewerk von Das Kind in dir muss Heimat finden, nämlich nur Absagen. Das Buch heißt So bin ich eben und dafür hast du Absagen bekommen, habe ich zumindest recherchiert.
Also Bin ich eben war mein erstes Buch.
Ach, guck mal. Dann war das in der Chronologie. Ich sag dir, Wikipedia hat eben manchmal Mist. Oder ich habe es falsch gelesen. Ich hatte nicht gesehen, dass So bin ich eben dein Erstling ist. Ich dachte, das wäre nach dem großen Erfolg erst rausgekommen.
Nein, das war mein erstes Buch. Ja, das ist so verwirrend. Pass auf. Ich habe meine ersten vier Bücher bei einem kleineren Verlag publiziert.
Weil du keinen großen gefunden hast, ne? Du hast ganz viel dich vorgestellt und alle haben erstmal abgewunken und beißen sich jetzt selbst in den Hintern, dass sie dich abgelehnt haben.
Ja, das kannst du glauben. Das ist wahnsinnig schwer, als Erstautor einen Verlag zu bekommen. Aber Ellert und Richter aus Hamburg, die wollten das So bin ich eben verlegen. Und dann wird das auch ein ziemlicher Erfolg. Und dann hatte ich ja den Mut und habe dann das zweite große Thema Bindungsangst, das kannte früher noch kein Schwein sozusagen, das habe ich wirklich hier auch in die Welt gebracht. Dann habe ich mein Buch zum Selbstwertgefühl geschrieben und dann noch vom Jein zum Ja. So, die waren alle bei Ellert und Richter. Und die wurden aber irgendwann dann von Kailash aufgekauft. Oh. Und nochmal neu verlegt. Auch das Cover wurde dann eingereiht in die Cover zu Das Kind in dir und so weiter. Und wenn man jetzt nachguckt, dann liest sich das so im Internet, weil die dann ja auch mit diesem neu verlegt werden, da dann die Jahreszahl bekommen,
daran liegt
die später gekommen werden.
Nee, aber
das ist leider sehr verwirrend. Und dann sieht es nämlich so aus, wie wenn ich jedes Jahr maschinenartig ein Buch rausgebracht hätte. Das stimmt aber nicht. Da waren größere Abstände dazwischen.
Okay. Ja, aber zeigt auch wieder, man muss dann doch tiefer eintauchen, sich nicht zu sehr auf irgendwelche Listen im Internet verlassen. Das habe ich nämlich getan. Und aus dem Grund, den du gerade erklärt hast, habe ich halt gedacht, dass so bin ich eben nachher erst veröffentlicht worden. Das hätte in meinen Augen keinen Sinn gemacht. Ich dachte sowieso, what the fuck, warum lehnt denn dann der Verlag das Nachfolgewerk ab, wenn es so ein Hit war? Aber das hast du ja jetzt erklärt. Wie definierst du denn generell für dich das doch sehr aufgeladene Wort Erfolg, wenn du so auf deine Zeit zurückblickst? Und das muss jetzt gar nicht nur karrieremäßig sein. Ich finde, es ist auch schön, wenn man sagen kann, ja, ich habe ein schönes, erfolgreiches Leben im übertragenen Sinne bislang geführt.
Genau, weil was mir gefällt an dem Erfolg, den ich habe, ist, dass ich was Sinnvolles tue. Und das ist für mich der größte Erfolg, dass das, was ich schreibe, das, was ich podcaste, das, was ich an Psychotherapie geleistet habe, das, was ich früher als Gutachterin, psychologische Gutachterin geleistet habe, ganz, ganz, ganz vielen Menschen hilft. Und das ist für mich eine tiefe Erfüllung. Und wenn dann Menschen zu mir kommen, und das passiert nicht selten, die sagen, Steffi, du hast mein Leben verändert, Steffi, du hast mein Leben gerettet, Steffi, ich bin dir so dankbar, weil da, 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 dann erfüllt mich das mit tiefster Freude und Dankbarkeit.
Finde ich auch, das ist das Schönste, wenn man etwas tut, was einem persönlich erfüllt und wenn man da noch Menschen inspiriert und helfen kann, ist es ja ein Doppelstrike sozusagen, also was Wunderbares. Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, Steffi, welche Herausforderungen, die du in dieser Zeit angenommen hast, hat dich ganz besonders geprägt oder ist dir bis heute im Gedächtnis geblieben? Weil wir alle haben ja immer mal wieder so Wegzweigungen, Entscheidungen, die wir fällen, große Veränderungen oder kleine Veränderungen. Was ist dir stark im Gedächtnis, wenn du zurückblickst?
Ich hatte einiges an Schicksalsschlägen. Das ging schon früh bei mir los, weil meine Eltern auch relativ alt waren. Ich hatte viel Schicksalsschläge. Also mein Elternhaus ist abgebrannt, da war ich 18. Mein Vater ist gestorben, da war ich 24. In Folge sind dann aber auch viele Onkels und Großeltern gestorben. So Sachen halt, ne? Also da hatte ich immer wieder was zu verkraften. Dann unglückliche Liebesgeschichten, die man auch nicht unterschätzen darf, wie sehr einem die zusetzen können. Auf der beruflichen Ebene habe ich sau viel richtige Entscheidungen getroffen, aber auch viel mit Unlust gearbeitet. Also ich war ja 23 Jahre lang Gutachterin fürs Familiengericht, kann ich sagen, dass mir das unbedingt immer Spaß gemacht hätte. Das war ein ziemlich safes Einkommen. Was mir auch wichtig war, ich war ja mein ganzes Leben lang selbstständig. Ich war nicht einen Tag angestellt, ne? Und von daher kenne ich auch diese so Existenzängste oder sowas. Die waren bei mir aber auch drüber. Das muss ich natürlich auch sagen. Ich komme eigentlich aus einer sehr sicheren Kindheit und wir sind ja nicht immer so, weiß ich nicht, so große Lebenskünstler, vielleicht deswegen auch, ne? Also da wären andere Leute wahrscheinlich cooler gewesen als ich, aber obwohl, ich war halt auch immer selbstständig. Viele gehen gleich in die Sicherheit nach Festanstellung.
Ich bin auch seit vielen, vielen Jahren Freelancer und ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Auch wenn es gut läuft, man hat immer im Hinterkopf, oha, wie lange geht das jetzt noch gut? Und genau. Zum Glück geht es dann häufiger länger gut, als man denkt. Aber ist denn das für dich dann auch so eine Art Sprung ins kalte Gewässer gewesen, nach dieser langen Zeit als Gutachterin tatsächlich dann Autoren Bücher zu schreiben? Oder hat sich das so homogen einfach ergeben und es war schon länger in deinem Hinterkopf ein Wunsch und du hast dich noch nicht getraut oder wie war das?
Ich habe das beruflich immer folgendermaßen gemacht. Ich hatte immer so Safety-Jobs und wenn ich merkte, das andere läuft wirklich gut genug, habe ich das Safety aufgegeben. Und so war es auch mit den Gutachten. Da kam aber hinzu, zu dem Zeitpunkt Ende 2012 ist meine Mutter leider verstorben. Da habe ich ein bisschen was geerbt. Das ist auch nicht so viel, aber genügend, um zu sagen, okay, das gibt mir einen ganz guten Hintergrund. Plus eine Versicherung wurde fällig. Die wurde auch noch ausgezahlt. Und dachte ich, so, jetzt Stahl oder nie. Jetzt lässt es mit den Gutachten sein. Und dann habe ich übrigens das Kind, dem muss Heimat finden, geschrieben.
Dann kann man mal wieder sehen, wie bitter süß das Leben sein kann. Es fängt an mit einer sehr, sehr traurigen Geschichte. Deine Mama stirbt, aber es hat dann was Schönes, was Positives zur Folge. Das finde ich ja was ganz Versöhnliches, ne, im Rückblick.
Den ganz großen Erfolg haben meine Eltern leider nicht erlebt. Mein Vater hat ja sowieso, da war ich ja noch Studentin, wo er gestorben ist. Meine Mutter hat meine ersten Bücher noch miterlebt. Ich konnte ihr bzw. meinen Eltern auch noch eins widmen, was sie noch miterlebt hat. Das war das Buch zum Selbstwertgefühl. Aber den ganz großen Erfolg haben sie leider nicht miterlebt. Das tut mir auch wirklich leid, muss ich sagen.
Nun geht ja jeder ganz unterschiedlich mit der Verarbeitung von Trauer und von Schicksalsschlägen um. Wenn du in dich reinhorchst, bist du eine Frau, die das lieber mit sich selbst ausmacht, ausgemacht hat? Oder magst du es auch mit engen Freunden darüber auch zu reden und das auf diese Art zu verarbeiten?
Ich trage mein Herz auf der Zunge. Also ich bin ja extrovertiert und wir Extras, wir quatschen eher die Leute zu viel voll als zu wenig. Und ich war nie der mit mir alleine Ausmacher. Nö. Ist aber auch die gesündere Strategie.
Logisch, logisch. Würdest du denn auch sagen, dass du ein Mensch bist, der es gut schafft, sich auch aus diesen sehr belastenden Momenten auch herauszuarbeiten, weil du das Leben dann von einer sehr extrovertierten, positiven Weise siehst? Weil ich glaube, Menschen, die sehr grüblerisch sind, die sehr introvertiert sind, die vielleicht auch latent depressiv sind oder depressiv sind, die kommen ja viel schwerer aus solchen Tiefs heraus.
Also ich muss noch mal gerade eine Lanze für die Intros brechen. Also Intro der
Ich bin selbst übrigens ein Intro,
ja,
ne?
Intro der Extro. Also ich ist beides gleich gut und die Intros haben absolut ihre Stärken und auch in einer gewissen Unabhängigkeit haben sie eine große Stärke und die sind nicht per se psychisch instabiler, das sind sie auf gar keinen Fall.
Gut, dass du das sagst, das meinte ich aber auch so und ich habe die jetzt alle in einen Topf geworfen. Also ich meinte generell so Introvertierte und natürlich auch dann Menschen, die nicht, das heißt nicht, dass alle Introvertierten die Tendenz zu psychischen Problemen haben oder Depressionen. Gottes Willen, muss ich auch gleich nochmal hinterher schieben.
Also was war jetzt meine Frage?
Dass die Grundfrage ist, ob das dir geholfen hat bei der Verarbeitung dieser schlimmen Momente in deinem Leben, die ja jeder von uns erfährt, dass du eben eine extrovertierte Frau bist und das dadurch auch schneller und besser verarbeiten konntest. Oder ist das auch ein Vorurteil, dass man natürlich auch als Mensch, der so tickt, auch lange darunter leidet und lange braucht, um das zu verarbeiten?
Ich glaube, was am meisten geholfen hat, ist, dass ich ein stabiles soziales Umfeld habe. Und zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter gestorben ist, war ich schon in sehr glücklicher Ehe mit meinem Mann. Und das hat extrem geholfen. Und das kriege ich auch mit bei Freundinnen. Ich habe zwei Freundinnen, die sind jung verwitwet. Und insbesondere die eine, die Kinder wohnen ganz in der Nähe. Sie hat jetzt schon Enkelkinder. Ihre Mutter lebt sogar noch. Sie hat sehr gute Beziehungen zu ihren beiden Geschwistern, die auch in der Nähe wohnen alle in Hamburg. Ne? Und ich habe gemerkt, wie gut sie aufgrund dieses tollen Umfeldes es eben auch geschafft hat, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Gut, sie ist auch eine in sich ziemlich stabile Person, das kommt hinzu. Und das ist natürlich auch wichtig. Das Umfeld ist wichtig, aber natürlich ist es auch von ungeheurem Vorteil, wenn man eine gewisse Grundstabilität hat, ne? Sagt man ja heute Resilienz.
Ja.
Und das ist natürlich auch von Vorteil. Und ich habe auch eine gewisse Resilienz. Die ist schon ganz gut bei mir, wobei ich in einer Sache nicht besonders resilient bin, bin ich gern allein. Das heißt, wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte, wäre das sehr viel härter für mich gewesen. Da wäre viel mehr Einsamkeit noch aufgekommen an Gefühl, als wenn ich, also wo ich ihn an der Seite hatte. Das hat schon sehr viel ausgemacht.
In diesem Zusammenhang fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja Menschen, die leider Pechvögel sind. Das kann man vielleicht auch anders sehen, aber es gibt Menschen, die begabt sind, die viel Talente haben, aber einfach ihren Weg nicht finden, die immer wieder auf die Nase fallen. Und gibt's ja diese Sprüche, die ich gar nicht schlecht finde, aufgeben ist keine Option. Das motiviert einen, aber das kann einem natürlich auch sehr zynisch vorkommen. Was würdest du sagen, wie können so Dauerpechvögel das schaffen, trotz dieser immer wieder sich wiederholende Niederlagen positiv in die Zukunft zu schauen? Also das ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Herausforderung, wenn man nicht nur zweimal, sondern immer wieder auf die Nase fällt und man arbeitet daran, sein Ziel zu erreichen. Man möchte als Beispiel Musiker werden oder, keine Ahnung, irgendwas schaffen, das ist seine Herzensangelegenheit, aber man schafft es einfach nicht. Muss man dann einen Cut machen oder wie kann man sich da rausholen aus solchen Dauerenttäuschungen?
Also komischerweise verbinde ich mit Pechvögeln eigentlich was anderes. Ich kenne nicht wenig Menschen, die Pechvögel sind, weil sie einen beschissenen Schicksalsschlag, für den sie überhaupt nichts können, nach dem anderen bekommen. Also, weil immer irgendwas Schreckliches passiert. Meistens im Bereich der Krankheit, was weiß ich, das Kind ist schon nicht gesund, sie kriegen ein krankes Kind und haben ganz viel Kummer und ganz viel Ängste. Dann wird noch Vater oder Mutter krank, also sie selber, dann ist noch das, dann kommt die Mutter plötzlich in Pflege, die um die sich auch noch kümmern müssen. Dann haben sie mehr Rohrbrüche im Haus, das steht, und weil die immer irgendwie auf gut Deutsch die Scheiße an sich ziehen. Und das finde ich ganz furchtbar, ja. Und es gibt Menschen, die haben schon im Grunde so ein bisschen chronisches Pech, weil sie vielleicht auch in Ländern geboren werden mit großer Armut und überhaupt keine Chance haben, je aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Ja, das empfinde ich eher so als Pechvögel. Tatsächlich kenne ich jetzt wenige, die beruflich dauerhaft unerfolgreich sind, ohne einen eigenen Anteil. Entweder, dass sie ab und zu die falsche Entscheidung treffen oder weil sie sich zu wenig zutrauen, weil sie zu wenig ins Außen gehen. Also ich habe mehrere sehr begabte Freunde oder Freundinnen, wo ich auch immer sage, du gehst so wenig ins Außen, warum gehst du nicht mehr ins Außen, warum verfolgst du nicht konsequenter deine Ziele, also die zu defensiv sind in ihrem Lebensentwurf. Weil wenn ich ins Außen gehe, kann ich natürlich auf die Schnauze fallen. Aber ich kann natürlich auch viel erreichen. Und
du meinst, die sitzen dann lieber in ihrem Kämmerlein, in Anführungsstrichen, und machen und tun und erwarten. Machen die großartigsten
Bilder oder sonst
genau.
was.
Ja. Aber wagen sich nicht mal eine Vernissage zu organisieren, einfach sich zu zeigen, genau. sowas, ne? Hm. Genau. Okay. Du hast ja nun wirklich seit vielen Jahren einen Run und du bist kein Pechvogel, was zumindest den Beruf angeht. Gab es denn auch irgendeine Situation, wo du im Rückblick sagst, doch, da bin ich auch mal krachen gescheitert, da bin ich auf die Nase gefallen mit Anlauf, oder ist dir das bisher erspart geblieben?
Nee, nichts wirklich. Ich hatte mal eine Zeit lang Matching-Partys, aber da bin ich nicht gescheitert in dem Sinne. Also die waren cool, die zwei Partys, die ich gemacht habe, die waren einfach nur logistisch viel zu aufwendig, wo ich sage, nee. Das ist zu viel Aufwand, diese Art von Party zu organisieren. Das kannst du nicht weiter verfolgen. Also Matching Party heißt.
Genau, das wäre meine Frage jetzt.
Ich habe ja dieses Buch geschrieben, zum Beispiel, so bin ich eben. So, und ja. Da geht es ja um verschiedene Persönlichkeitstypen. Es gibt ja insgesamt angeboren 16 verschiedene Persönlichkeitstypen. Wen das übrigens interessiert, der kann auf meiner Homepage kostenlos mal einen Test machen, um rauszufinden, was für ein Typ er ist. Und die wollte ich gerne matchen im Sinn von verkuppeln. Und dafür Partys machen. So, und das fing schon an, dass ich natürlich wieder, viel, viel mehr Frauen angemeldet habe. Da war schon das erste Missverhältnis. Dann sehr große Altersunterschiede, auch beschissen. Und dann das alles so zu organisieren, ich habe dann erst so einen Vortrag, aber so witzig über dieses Konzept gehalten. Jeder hat sich selber eingeschätzt. Ich habe einen kleinen Test auch gemacht. Dann hat jeder so eine Plakette bekommen, wo drauf stand, was für ein Typ er ist und. Auf jeden Fall ist das ein riesiger Aufwand. Und im Sinne von, wir hatten kein genügend homogenes Publikum, im Sinne von einigermaßen ausgeglichen Männer, Frauen, einigermaßen ausgeglichen Attraktivität und Alter, war das im Grunde dann auch nicht so ein großer Erfolg, obwohl die Partys toll waren. Also es war tolle Stimmung, wurde viel getanzt und. Und deswegen habe ich das aufgegeben. Aber es hat sich nicht wie ein Misserfolg angefühlt. Es hat sich angefühlt wie, es funktioniert einfach nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Also aber nicht, als Misserfolg hat es sich nicht eingerufen. Hatte ich nicht so viele Misserfolge tatsächlich.
Aber es ist ja auch ein großes Geschenk. Also das finde ich toll, weil es macht ja auch was mit einem, wenn man mal so richtig auf die Nase fällt. Da muss man ja auch dann erstmal lernen, sich da wieder zu sammeln. Ne? Aber das... Insofern ist es ja ein
Geschenk.
Wie gesagt,
so richtig auf die Nase gefallen bin ich beruflich eigentlich nicht. Privat dann schon eher. Da bin ich schon richtig auf die Nase gefallen. Beruflich hatte ich halt, wie gesagt, viele Sachen, die ich anstrengend fand. Ja, diese Gutachten schreiben. Ich finde Bücher schreiben total anstrengend. Ich kenne super gut Versagensängste. Auch vor großen Vorträgen, früher auch vor kleineren, da musste ich auch erstmal reinwachsen. Ich habe halt immer die Herausforderung angenommen, bis hin, dass ich in der Lanxess Arena schon dreimal gesprochen habe von zwischen 10.000 und 16.000 Leuten, je nachdem wie viel da waren. Da denkst du dann eigentlich auch, wenn du auf die Bühne gehst, jetzt geht's nur noch hier ums nackte Überleben, so ungefähr, ja.
So, ich kann mir das vorstellen, also vor so viel über 10.000 Leute, aber Versagensängste, wie bist du dann mit diesen Momenten der Angst umgegangen? Also wie hast du das dann kanalisiert? Hast du da einen Tipp? Weil wir alle kennen ja auch mal so Momente und sei es nur die kleine Nummer, dass man irgendwie zu einem Jahrestag eine Rede halten möchte oder muss oder was auch immer. Ist ja auch für viele schon der blanke Horror, wenn sie nur für 50 Leuten was sagen müssen.
Genau, wenn man es nämlich nicht gewohnt ist. Ich bin das inzwischen so gewohnt. Ich hatte früher schon Angst vor 20 Leuten. Ich kann das halt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Wirklich, das ist aber, weil ich habe es halt dann immer trotzdem gemacht. Und auch meine ersten Seminare habe ich sehr spät gegeben. Da war ich schon Ende 40. Also das hätte ich doch schon viel früher machen können. Und da hatte ich ganz schön Angst vor meinem ersten Seminar. Und gut, das waren halt Seminare zu meinen eigenen Themen, zu meinen eigenen Büchern. Und ja, die gute Vorbereitung ist das A und O. Muss einfach gut vorbereitet sein. Auch bei Vorträgen, dass du wirklich eine gute Vorbereitung hast. Und dann ist natürlich ein wichtiger Tipp bei Vortragsangst, dass man nicht so viel Automonitoring macht. Automonitoring heißt, dass du innerlich eigentlich nur mit dir selber beschäftigt bist, dich selber innerlich filmst und ständig neben dir stehst und dich selbst beobachtest, sondern dass du einen bewussten Kameraschwenk machst und sagst, hey, da ist ein Publikum und denen möchte ich was erzählen. Also, dass du dich mehr auf das Publikum konzentrierst und dann kannst du natürlich auch mit Bildern arbeiten, das mal so ins Sonnenlicht stellen, dir klar machen, wir sind alle nur Menschen, also so beruhigende Gedanken. Man kann sich auch stärkende, imaginierte Menschen hinter sich stellen. Was weiß ich, ich gehe dann vielleicht innerlich mit meinen beiden verstorbenen Eltern hinter mir auf die Bühne und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist bei Vorträgen, dass man nicht vergisst auszuatmen.
Sowieso, du, ein- und ausatmen. Ne? Also
wenn man nämlich sehr aufgeregt ist, dann atmet man fast nur noch ein. Und irgendwann kommt man total hinter die Luft. Also im Zweifel zwar ein bisschen langsamer reden und ausatmen. Und bei Vorträgen ist wahnsinnig hilfreich, wenn man sie vorher mal geübt hat. Das heißt, wenn man sich selber schon mal hat laut sprechen hören. Und beim lauten Sprechen merkt man dann auch, wo es nochmal hakt, was ich schriftlich irgendwie vielleicht gut gelesen habe, wo ich dachte, nee, aber wenn du es redest, merkst du, nee, so kannst du das nicht machen. Genau, also dieses Lautsprechen üben, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Ich komme nochmal auf das Thema berufliche Pechvögel zurück und bin ganz bei dir. Natürlich kann jeder das Wort für sich anders interpretieren. Ich habe das, was du jetzt dazu empfindest, mehr so als schicksalsgeplagter Mensch im Kopf. Aber ne, wie gesagt, jeder interpretiert das anders. Stichwort beruflicher Pechvogel, der es einfach nicht schafft und, sagen wir mal, jetzt krachend scheitert. Dir ist das bisher, hoffentlich wird es dir nie passieren, dir ist es bisher nicht passiert. Aber wie kann man es lernen, aus einem Prozess des Scheiterns diese Erfahrung abzuspeichern und dann in was Positives umzuwandeln? Ist das eine Sache, die man tatsächlich lernen kann oder ist das auch sehr individuell, je nach Typ?
Ja, das Wichtigste ist halt eine realistische Analyse. Was sind meine Anteile des Scheiterns? Ne? Also
ja, ganz wichtig.
Was habe ich dazu beigetragen, dass ich gescheitert bin? Habe ich einfach eine völlig falsche Entscheidung getroffen? Hätte ich in diese Firma gar nicht einsteigen dürfen, weil Chef, Chefin ist so hochneurotisch, da kann man nur scheitern. Habe ich mich überschätzt? Habe ich mich unterschätzt? Genau, also viele scheitern ja auch aus Überschätzung. Das wird immer wieder vergessen, so mitzureden. Ganz oft geht's bei Psychologen, bei Coaches, bei Speakern, bei allen möglichen Veranstaltungen drum. Du kannst es schaffen, wenn du willst. Ne?
Aufgeben ist so. Keine Option, wie gesagt. Ne?
Genau, und traust dir zu. Und für mich ist Aufgeben übrigens eine sauschlaue Option, vor allen Dingen rechtzeitig aufzugeben und nicht, wenn schon die Insolvenz im Grunde angemeldet werden muss. Also, dass es den Leuten unheimlich der Rücken gestärkt wird, sich ganz viel zuzutrauen. Und was oft nicht mitgeredet wird, sind die Leute, die eigentlich aus Selbstüberschätzung scheitern. Und die meisten, die ich habe scheitern sehen, sind aus Selbstüberschätzung gescheitert, weil sie Situationen nicht richtig eingeschätzt haben und weil sie ihre Fähigkeiten überschätzt haben. Also da ist es immer ziemlich gut, einen Realitätscheck zu machen und möglichst realistisch zu sein, also sich weder zu überschätzen noch zu unterschätzen. Beides ist nicht so von Vorteil. Und mit dieser Analyse kann man dann eben weitergehen. Und Scheitern ist ja, ich höre das immer nur, weil ich jetzt nicht in Amerika lebe oder wohne, aber ich höre immer wieder, die Amis gehen da völlig anders mit um. Für die ist das eine dann von vielen Versuchen und das ist auch überhaupt nicht so schambesetzt. Bei uns ist das ja total schambesetzt in Deutschland.
Sehr deutsch, ja.
Und daran würde ich mich dann ehrlich gesagt innerlich ein bisschen orientieren. Die Amis sehen das ganz anders. Das war jetzt nice try, aber der nächste wird vielleicht besser. Ich hatte mal einen Typen im Podcast, der hatte so und so viele Firmen und davon hatte er, glaube ich, 7 in Sand gesetzt, 7 Start-ups. Das achte ging aber durch die Decke und er sagte, ich weiß genau, wie Scheitern geht und das ist vom Riesenvorteil, weil all die Fehler habe ich jetzt eben nicht mehr gemacht und jetzt bin ich super erfolgreich. Ja, ja. Das fand ich auch echt eine total coole Haltung und an solchen Leuten würde ich mich orientieren. Ich würde mir Vorbilder nehmen, die gescheitert sind, wieder aufgestiegen sind und davon gibt es ja wahnsinnig viele, ja, oder die mal ja eine Zeit lang völlig in der Versenkung verschwunden waren. Da gibt es ja gerade unter Promis so viele, unter Schauspielern, unter Musikern und so weiter und so fort. An denen würde ich mich orientieren und dann einen neuen Versuch machen oder was anderes machen.
Das wäre nämlich jetzt noch ein Punkt. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht ein Startup gründen oder großunternehmerisch tätig sind, sondern die einen kreativen Traum haben, die Modedesigner werden wollen, die Künstler werden wollen, die Buchautor werden wollen. Würdest du auch da sagen, liebe Leute, natürlich kann man das nicht von heute auf morgen machen. Wenn es wirklich deine Berufung ist, dann versuch es. Aber wie viel Kraft und wie viel Mut bedarf es denn, diesen Traum irgendwann, wenn man merkt, es soll nicht sein, fliegen zu lassen und aufzugeben? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein Schritt, der sehr viel Stärke bedarf, aber auch sehr viel Mut. Weil dann kommt wieder die innere Stimme, aber vielleicht hätte es ja beim 11. Versuch geklappt. Das ist halt das Gemeine, ne, von der Psyche. Dass man sich nicht traut, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt alles getan. Ich kann dann auch sagen, ich habe es immerhin versucht und kann mir ja dann nachher mich nicht grämen, weil ich habe ja versucht, meinen Traum wahr werden zu lassen. Aber die Stärke, den dann auch zu, begraben ist ein böses Wort, aber den fliegen zu lassen oder den gehen zu lassen, diesen Traum.
Ja, das finde ich jetzt ganz schwierig, das allgemein zu sprechen. Das finde ich wirklich schwierig, weil das könnte ich am besten immer nur individuell beurteilen. Ich meine, gerade in künstlerischen Berufen, das muss man mal ganz klar sagen, das ist so schwer, erfolgreich zu sein. Und da gehört oft einfach auch Glück dazu, im richtigen Moment mit dem richtigen Sound am richtigen Ort zu sein, entdeckt zu werden, einen Lektor, Lektorin zu haben, die sagen, erkennen, das hier ist wirklich groß. Trotzdem auf dem Büchermarkt, das ist so unglaublich, der ist so gigantisch groß. Und ich lese ja zum Beispiel wahnsinnig viele Romane. Und es gibt einige großartige Romane, die irgendwie nicht über die erste Auflage hinausgekommen sind und viel Schrott, was Bestseller wird. Das ist so, so schwer. Also da muss man sich von vornherein einfach auch drüber bewusst sein und dann Erfolg vielleicht auch angemessen definieren.
Klar, das ist ja eine Frage, wie definierst du das für dich selbst? Es ist ja vielleicht schon ein Erfolg, wenn du ein Buch geschrieben hast, wo du
überhaupt verlegt wirst.
Ja, einmal das und dass du vielleicht von 5 Leserinnen und Lesern irgendwie mal sogar einen Brief bekommst, das fand ich ganz toll, auch wenn es vielleicht nur 1000 Leute gekauft haben, das ist ja auch ein Erfolg, auch wenn er nicht monetär ein Erfolg ist, aber es ist ja ein Erfolg, wenn du Menschen inspiriert hast. So kann man es natürlich auch sehen. Was hat dich dein Leben lang besonders angetrieben? Was ist so dein inneres Motivationskraftwerk, dass du weiterhin mit so viel Lust und Leidenschaft das tust, was du tust?
Also einerseits, ich will immer noch mehr und noch besser verstehen, wie die Menschen ticken und funktionieren. Ich beschäftige mich ja immer mit der psychischen Struktur. Und deswegen denke ich, sind meine Bücher auch so erfolgreich, weil ich schreibe ja Bücher, die quasi die Struktur erklären. Also wie Lösungsalgorithmen. Das kennen die ja, ist quasi ein ganz großer Lösungsalgorithmus, wo jeder sein individuelles Problem mit bearbeiten kann, weil die Struktur ist immer die gleiche. Das Problem mag individuell verschieden sein, aber die Strukturen und letztlich auch die Probleme sind nicht so individuell. Die haben individuelle Geschichten, aber das Kernproblem, nehmen wir mal an, jemand hat grundsätzlich ein Problem, sich zu binden. Ja, dann sind die Geschichten sind hoch individuell, wie er in welchen Beziehungen wo gescheitert ist. Aber das Bindungsproblem ist nicht so wahnsinnig individuell. Das teilen ganz viele und so ist es auch mit anderen Problemen. Das heißt, die Strukturen sind eigentlich immer dieselben. Und das hat mich immer wahnsinnig angetrieben, diese Strukturen zu finden und zu erklären und offenzulegen. Und das andere, was mich wahnsinnig antreibt, mit einer gewissen Wut sogar im Hintergrund, ist, dass es mich so tierisch nervt, dass da draußen Millionen, Milliarden von Unreflektierten rumlaufen, die ja nicht nur sich selbst belasten, sondern auch die Gesellschaft belasten. Weil das ist ja das große Problem. Also in meinen Büchern lege ich unheimlichen Wert darauf, immer auf diesen zweiten Aspekt. Ja, es ist schön, wenn du persönlich glücklicher wirst. Das finde ich auch richtig gut. Und das gönne ich dir auch, vor allen Dingen auch, weil du dann nämlich auch ein besserer Mensch wirst. Ja, weil der selbstreflektierte Mensch ist einfach auch der bessere Mensch. Weil ganz viele belasten ja mit ihren ungelösten Neurosen und so weiter und so fort, mit ihren Persönlichkeitsstörungen andere Menschen und die Gesellschaft. Ich meine, das kennt doch jeder. Irgend so ein toxischer Nachbar, der einem das Leben zur Hölle macht, weil er seine drei Gefühle nicht gekramt bekommt und ein Problem mit Mutti hat, ja. Oder auch Menschen mit starker Bindungsangst, die Spuren der Verwüstung hinterlassen, ja, die anderen ständig das Herz brechen, ja. Oder eine total narzisstische Chefin oder was auch immer. Ja, oder ein Putin oder ein Trump. Ja, das ist, sind doch alles, es geht doch letztlich immer um die psychische Struktur. Und wäre jeder reflektiert, dann hätten wir eben eine ganz, ganz andere Welt. Dann hätten wir eine viel bessere Welt. Und das ist etwas, was mich auch enorm antreibt.
Du hast das Wort Wut in den Mund genommen. Ich interpretiere dich durch dein Schaffen natürlich als eine Frau, die Menschen grundsätzlich mag. Du bist sehr interessiert an Menschen und bist, ist jetzt ein bisschen platt, aber eine Menschenversteherin. In welchen Momenten wirst du denn auch mal zur Menschenfeindin? Also wo gibt's mal Momente, wo du sagst, boah, bis hier und nicht weiter und das nervt mich und da kannst du auch mal wirklich laut werden und auch mal auf dem
Tisch. Ja, genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn ich sehe halt, dass sehr viel Unrecht passiert aus dem Reflexionsmangel. Ja,
und das also, machst du den Mund auch auf dann, also wenn du es im Alltag erlebst?
Ich habe neulich sogar zu einer Nachbarin gesagt, ich habe mich so aufgeregt. Ich sage, was habe ich gesagt? Ich kann es kaum mit ansehen. Sie tragen so viel Ängste in ihr Kind hinein. Das war sicherlich nicht geschickt formuliert, aber ich war in dem Moment echt genervt, weil ihr Kind immer über die Maßen von meinem geliebten Hund beschützen will. Das ist der liebste Hund der Welt. Und unheimlich viel Ängste in dieses Kind hineinträgt, was das Kind überhaupt nicht hat. Und ich weiß auch, dass sie in anderen Zusammenhängen Ängste in das Kind reinträgt, die das Kind gar nicht hätte. Also es behütet von der Welt, also und ihm eigentlich damit nur schadet. Und das ist so unreflektiert. Mir tut auch dieses Kind so leid. Und da das eh aus einer schwierigen Situation meine Aussage kam, weil der Hund
ich hatte auch 16 Jahre
gebellt hat ich dachte, scheiße, der sollte jetzt besser mal die Klappe halten, aber er ist ja total lieb, also wird er nie was machen.
Du, der hat das gespürt,
hat
Hunde sind ja.
Der Vater schon aufgeregt und hat dann einen Dicken gemacht und dann war ich sowieso gerade auf Schub, ich bin ja auch durch meine Extroversion eher ein bisschen impulsiv und damit habe ich mir im Grunde selber die Tür zugeschlagen, mal in Ruhe mit ihr zu sprechen, aber ich würde sie gerne nochmal in Ruhe darauf ansprechen und das nochmal ein bisschen aufklären, weil das ist, im Grunde ist das echt scheiße und so Sachen, die regen mich dann einfach auf. Ne?
Aber ich kann nur sagen, Hunde sind halt auch hochsensible Wesen. Ich habe ja selbst einen Hund gehabt und der hat das sofort gespürt, die Bad Vibrations, deswegen hat er auch gebellt. Ist ganz logisch. Steffi, was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Das Leben ist ja was Wunderbares, ist aber auch manchmal was Schreckliches. Also wirklich was uns auch umtreibt, was uns in tiefe Löcher stürzen kann. Was hat dich bislang am meisten herausgefordert an diesem einzigartigen, manchmal aber auch verdammt hartem Leben?
Was mich immer wieder herausfordert, ist die Endlichkeit und die Vergänglichkeit. Ich möchte einfach die Zeit jetzt stoppen. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe auch keinen Bock, älter zu werden. Ich finde das überhaupt die größte Zumutung und die größte Unverschämtheit, dass wir da keine Kontrolle haben und einfach irgendwann sterben. Ich habe da überhaupt keinen Null Bock drauf. Und die Lebenszeit nach hinten wird immer kürzer. Und es wird ja auch nicht unbedingt die bessere Zeit, muss man ja auch mal ehrlich sagen, wenn man dann ein Zipperlein nach dem anderen oder man krank wird oder die Freunde sterben oder was auch immer. Diese ganze Scheißvergänglichkeit, mit der komme ich nicht klar. Ich komme auch nicht darauf klar, dass der Hund irgendwann stirbt. Da habe ich jetzt auch schon einen Horror vor.
Erkenne ich mich sehr an dir wieder, Steffi, weil das ist auch so eine Sache, die mich sehr umtreibt. Aber wie gehst du denn mit diesem sehr, sehr beschissenen, kann man ja so sagen, Gefühl um, dass die Lebenszeit, die vor einem liegt, wesentlich kürzer ist als die, die man zurückgelegt hat und dieses Gefühl, boah, wie viele gute Jahre bleiben mir noch, ist das eine Sache, die du dann bewusst verdrängst, weil ich finde, in diesem Fall ist Verdrängen gar nicht so verkehrt, weil das bringt einem ja nichts, wenn man sich immer mehr in dieser negativen Spirale verliert und immer nur sagt, oh Gott, und ich habe vielleicht nur noch 10 gute Jahre oder 20, das ist ja auch kontraproduktiv. Aber wie?
Ich kriege das leider nicht so gut hin mit dem Verdrängen, sonst würde ich es ja verdrängen.
Also es kommt immer wieder, es ist so, sitzt dann auf deiner Schulter und
das ist bei mir, das sitzt mir sehr im Nacken. Und was ich mache ist, dass ich mir in dem Moment bewusst mache, dass ich gerade wieder nur auf meine eigenen Gedanken reagiere. Weil im Hier und Jetzt fühle ich mich sehr jung und mir geht's auch gut. Und dass ich mich wieder zurückbeame ins Hier und Jetzt. Das ist das, was ich mache. Ich bin leider kein spiritueller Mensch. Wenn es eine Pille gibt für Spiritualität, ich würde sie sofort schlucken und sagen, okay. Ich stelle mir das Leben wesentlich schöner und einfacher vor, wenn man spirituell ist und wenn man glaubt, dass das hier alles einen Sinn hat und danach es weitergeht. Am besten noch, dass man seine Liebsten wieder sieht. Das wäre ja so beglückend. Wenn das mir jemand garantieren würde, hätte ich überhaupt für nichts mehr Angst in diesem Leben. Aber ich habe da irgendwie nicht anscheinend das Gen für. oder zu wenig Prägung auch vom Elternhaus oder beides, keine Ahnung. Und deswegen fällt mir auch nicht so viel ein zu diesem Thema, außer mich immer wieder aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren, weil im Moment sind es ja nur meine Gedanken. Das ist ja im Moment überhaupt keine Realität. Also es ist ja einfach nur Zukunft. Und was weiß ich denn, wie alt ich werde? Vielleicht habe ich auch am Ende gar keinen Bock mehr. Vielleicht bin ich dann auch froh, wenn es endlich rum ist. Das weißt du ja alles gar nicht. Und da verkackt man sich jetzt schon die Lebenszeit, weißt du? Das kann es irgendwie auch nicht sein.
Stichwort Hier und Jetzt, Rat, weil du so eine geile Zeit gerade hast, du sagst, du möchtest, dass es jetzt so bleibt, bist du dann auch manchmal dabei, ein bisschen was zu justieren und zu filtern, zu sagen, hey, meine Zeit ist mir heute noch wichtiger denn je, deswegen will ich mich auch nicht mehr mit irgendwelchen Pipifax aufhalten, der leider ja zum Alltag auch dazu gehört, weißt du, natürlich kann man nicht immer nur mit Leuten kommunizieren, die man mag, es kann nicht immer alles Spaß machen, das gehört auch zum Leben dazu, dass es mal boring oder nervig ist, aber ist das so in deinem Bewusstsein, dass du dann filterst und klar auch eben Leute auch aus deinem Leben rausfilterst, die dir irgendwie lange nicht gut getan haben, sowas meine ich.
Nee, ich habe ja immer mit der Vergänglichkeit gelebt. Das ging bei mir schon los, als ich 14 war. Da habe ich mir überlegt, wie lange leben meine Eltern noch, dass wir nicht ewig dieses schöne Elternhaus haben und so weiter und so fort. Und ich habe viel in meinem Leben, auch weil ich mich immer reflektiert habe, versucht schon die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich jetzt nicht so das Gefühl, so jetzt wird es aber höchste Zeit, hier mal aufzuräumen und mal ein paar Sachen klarzustellen. Und du bist jetzt schon mal gar nicht mehr mein Freund, weil du hast mir ja nie gut getan. Was
gibt's ja, ne? Aber es gibt ja solche Leute, ne?
Bescheuert, oder? Also, und jetzt bin ich endlich dran. Also ich habe da immer irgendwie schon drauf geachtet, tatsächlich. Gerade weil ich mir der Vergänglichkeit immer bewusst war, insofern, das ist ja kein wirklich neues Thema. Es wird nur nach hinten raus nicht gerade besser, das muss ich sagen.
Unabhängig von diesem sehr unschönen Gefühl, in welchen Momenten empfindest du Glück oder ein bisschen abgesoftet Zufriedenheit? Weil Glück und Zufriedenheit sind ja zwei verschiedene Dinge. Aber was ist für dich so ein Zustand, wo du sagst, boah, das ist jetzt gerade toll, ich bin tief zufrieden oder auch glücklich?
Habe ich öfter, wenn ich mit dem Hund im Wald bin, wenn ich oft mit Freunden zusammensitze. Was weiß ich, jetzt im Sommer gerne mal so am Lagerfeuer, einen schönen Wein dabei, was Leckeres zu essen, finde ich total glücklich. Ich habe Gott sei Dank viel glückliche Momente. Im Moment hier im Westen, wenn die Sonne scheint, bin ich schon glücklich. Ich habe manchmal auch so tiefe Glücksgefühle im Supermarkt. Weiß ich nicht, dann gehe ich da so durch und denke, ach wie schön, jetzt kaufe ich mal was Schönes ein. Paar leckere Sachen und so.
Aber ich höre, das ist so charmant, dass für dich das auch so die kleinen Dinge sind, weil auch, wir hatten über Erfolg gesprochen, das Wort ist extrem aufgeladen, aber auch Glück ist extrem aufgeladen bei uns in der Gesellschaft. Hilft es, wenn man einfach die Erwartung an dieses Wort ein bisschen runterschraubt? Ne? Also was ist eigentlich Glück und ist nicht Glück schon in viel kleineren Momenten als jetzt irgendwie der Traumurlaub, keine Ahnung, endlich das eigene Haus, was andere so als Glück sehen im Leben, diese profanen Dinge.
Das ist total klug, wenn man das so macht. Das ist klug. Also wenn man sagt, oh, was für schöne Blumen da. Und sowas kann ich mich ja auch mal so erfreuen, wenn ich so einen schönen Blumenstrauß irgendwo rumstehen habe oder im Garten alles schön blüht oder der Kaffee mal wieder so lecker schmeckt oder was auch immer. Es ist zumindest klug, diesen Sachen Beachtung zu schenken und sich darüber dann eben auch in dem Moment zu freuen.
Glück und Zufriedenheit impliziert ja auch Dankbarkeit. Für was bist du denn in der heutigen Lebensphase ganz besonders dankbar? Klar, du hast da im Grunde schon viel zu gesagt im vorherigen Gespräch, das kann man ja rausfinden, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was dich besonders dankbar sein lässt in dem Leben, was du jetzt heute führst.
Ganz, ganz viel. Ich bin super dankbar, dass ich gesund bin, wirklich froh, weil Schmerzen und mangelnde Gesundheit verkackt alles irgendwie, das ist echt blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Ich bin super dankbar, dass ich so einen lieben Ehemann habe. Ich bin super dankbar, dass ich wohlhabend bin, dass ich keine finanzielle Not habe. Da bin ich super froh, weil existenzielle Sorgen sind total schlimm und anstrengend. Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland wohne, in einer Demokratie mit einem noch relativ funktionierenden Gesundheitssystem, auch wenn wir hier natürlich viel Verbesserungsbedarf haben, überhaupt keine Frage. Ich bin dankbar für meinen tollen Freundeskreis. Also ich bin für richtig viel dankbar, muss ich sagen.
Schön. Das ist ja auch ganz toll, wenn man dieses Bewusstsein dafür hat. Kann man ja auch immer nicht oft genug raussenden, weil viele wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht und jammern immer nur und haben eigentlich ein geiles Leben. Eine Schmunzelfrage. Kannst du uns ein oder zwei Marotten von dir verraten? Schrullige Angewohnheiten von Steffi Stahl, Stefanie Stahl.
Eine Marotte von mir ist, dass ich Skat am Handy spiele. Und zwar nach meinem Geschmack viel zu viel.
Also ein leichter Suchtfaktor, kannst du sagen, was das angeht.
Ich habe eine Skat-App und spiele echt immer wieder ein relativ viel Skat. Also das ist für mich so eine schnelle Entspannung zwischendurch und irgendwie zieht auch so meine Aufmerksamkeit. Skat ist ja so ein intelligentes Spiel, aber auch ein relativ schnelles Spiel und wo man Entscheidungen treffen muss, und zwar die richtigen Entscheidungen. Das ist auf jeden Fall eine Marotte. Oh, das ist die erste, die mir einfällt.
Ja, aber finde ich schon sehr amüsant. Sehr schön. Gibt's ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, das du bejahen kannst, wo du sagst, ach, da kenne ich mich gut wieder in diesem schönen, vielleicht auch ausgelutschten, aber immer noch wahren Satz?
Oh, da gibt's auch einige. Also mein Vater hat immer so einen herrlichen Satz, den gebe ich immer so gerne weiter. Der hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen?
Sehr schön.
Ja. Wem soll das schlechte Leben nutzen? Und das war eigentlich immer so die Erlaubnis, es sich gut gehen zu lassen. Und den finde ich herrlich, den Satz. Wem soll das schlechte Leben nutzen?
Das merke ich mir, ja.
Und
ist toll.
Damit kann man sich das eben einfach gut gehen lassen. Und was für mich auch ein wichtiger Satz ist, also der mir persönlich halt das Rückgrat stärkt, mich weniger zu fragen, wie kann ich mich selbst am besten beschützen, sondern zu fragen, was ist sinnvoll? Hm. Also was wäre jetzt anständig und nicht, wie kann ich mich am besten beschützen?
Ja.
Das ist für mich auch ein Leitmotiv in meinem Leben.
Wenn du der 18-jährigen Steffi einen guten Rat mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, mit auf den Weg geben könntest, was würdest du ihr ins Ohr flüstern?
Oh, das wäre auch eine ganze Menge. Ein bisschen genauer hinzugucken, an wen sie sich bindet. Ich war da immer sehr abenteuerlustig und dachte, was soll, schlimmstenfalls klappt es eben nicht. Aber die ein oder andere Sache hätte ich vielleicht abkürzen oder direkt vermeiden können.
Wobei, darf ich da kurz eingrätschen, Steffi? Ich finde es ein ganz toller Charakterzug, abenteuerlustig zu sein. Das muss man, finde ich, da hinterher schicken. Ich finde das was Wunderbares. Natürlich nicht, wenn man sich total Hals über Kopf und Augen zu und durch. Das ist manchmal schwierig, aber Abenteuerlustigkeit ist, was sich viel mehr Menschen wünschen würde im Leben.
Das stimmt, davon hatte ich immer genug. Das hat mir natürlich auch viele lustige und gute Momente beschert.
Aber fällt dir noch was ein, außer dem Augen auf oder Fass auf mit dem, ne, was mit den Partnern ist, oder?
Ja, ich musste mir zum Beispiel ganz schön Disziplin angewöhnen. Das war nicht meine Stärke. Und ich habe auch gesagt, bei dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, so bin ich eben, da war ich schon relativ alt, da war ich 39. Also wenn du das jetzt nicht durchhältst, dann kannst du die Selbstachtung verlieren, weil ich war schon knapp davor, es wieder alles hinzuschmeißen. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank damals eine Co-Autorin, die auch bis heute eine gute Freundin von mir ist, Melanie Alt, die gesagt hat, nee, jetzt haben wir so viel Arbeit dahin reingesteckt, das machen wir jetzt nicht, das ziehen wir jetzt durch. Haben wir dann auch, und das war dann eigentlich auch die Grundlage und der Startschuss für meine spätere Karriere dann als Autorin. Also, ach, das ist übrigens auch ein Satz von meinem Vater. Der hat immer gesagt, die größten Fehler im Leben begeht man aus Faulheit. Da kann ich mich durchaus mit identifizieren.
Aber da muss ich natürlich nochmal nachfragen, wie viel hast du da? Also du hast schon 70% geschrieben mit der Freundin der Co-Autorin, oder wie, weil du sagst, das war schon sehr fortgeschritten und trotzdem wolltest du damals hinwerfen.
Ja, weil wieder so eine Phase kam, wo ich mich überfordert fühlte, wie so oft. Wenn es dann so anstrengend wird, dann neige ich dazu, es dann eben sein zu lassen. Und es war halt einfach blöd. Und oft ist ja dieses Überforderungsgefühl auch eigentlich Versagensangst. Genau wie Menschen, die immer alles vor sich hinschieben, prokrastinieren, sagt man, ich mag das Wort, aber ich benutze es nicht so gerne. Also die so Schieberitis haben. Und das ist ja meistens Versagensangst, die dahinter steckt. Ich habe übrigens aber keine Schieberitis, die habe ich nicht. Ich gehe schlimme Sachen an, die ich hinter mich bringen muss. Oder tatsächlich höre ich irgendwann auf. Aber ich habe wirklich gelernt, durchzuhalten und mich durchzubeißen. Ist aber auch ein bisschen dieses extrovertierte Ding. Wir Extros, wir sind immer ganz stark auf den ersten 10 Meter eines Projekts. Da sind wir Feuer und Flamme. Aber diese lange Durchhaltedisziplin, das ist uns nicht so in die Wiege gelegt. Das können die Intros wesentlich besser.
Ja, ich würde mich selbst als Intro bezeichnen. Es hat alles immer grau, auch Grautöne. Also das muss ich dir zurückgeben da. Also es ist nicht immer alles so, wie man das denkt. Auch die Intros haben da manchmal andere Nuancen, die man vielleicht denen gar nicht zutraut oder.
Ach, und mir fällt noch was ein, was ich der 18-Jährigen sagen würde. Hör niemals auf, deine Turnübungen zu machen. Ich war früher so eine gute Turnerin. Ich meine, ich mache immer noch sehr regelmäßig Gymnastik und so Krafttraining, mache ich aber alles zu Hause, immer morgens vom Morgenmagazin, eine halbe Stunde Kraftübungen und Dehnungen. Aber ich konnte richtig turnen, ich konnte Handstand, ich konnte auf Händen laufen, ich konnte Rad schlagen, ich konnte das alles. Und irgendwann macht man das nicht mehr, das kann ich alles nicht mehr.
Ja.
Und würde sagen, hör damit niemals auf, dann kannst du es nämlich sogar noch im hohen Alter.
Steffi, ich danke dir herzlich, wünsche dir viel Erfolg für deine Podcasts, für deine Arbeit. Natürlich muss ich dich fragen, können sich Fans freuen, dass vielleicht im nächsten Jahr ein neues Buch erscheint? Dein letztes, bisher letzt erschienenes Wer wir sind, ist ja 2022 rausgekommen. Ist da was in Arbeit?
Also 24 ist mein Arbeitsbuch rausgekommen zu Wer wir sind.
Oh, guck mal. Ja.
Mhm. Wenn ich das mal so darf, ich finde, das ist richtig gut geworden. Oder viele sagen mir jetzt schon, dass sie super damit arbeiten können. Also wo man seinen eigenen Bauplan für die Psyche erstellen kann und dann auch genau sieht, wo ein paar Schrauben locker sind, wo man vielleicht mal nachjustieren sollte und natürlich auch sofort erklärt bekommt, wie das geht. Und 25 kommt kein neues Buch raus, aber wenn alles gut geht, also wir gut im Zeitplan bleiben, der Film zu Das Kind in dir muss Heimat finden. Es wird nämlich verfilmt und zwar nicht als Sachbuch, sondern als Drama. Das heißt, die Schattenkinder und die verschiedenen Konflikte der Protagonisten mit ihren Schattenkindern werden sozusagen in die Handlung eingesponnen. Und das, was ich bisher vom Drehbuch gelesen habe, gefällt mir auch richtig gut. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool werden.
Das hört sich mega spannend an. Steffi, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für dich.
Danke dir, Alexander.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.